Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich hoffe ihr auch, dass ihr das so zwischen den Feiertagen geschafft habt, hierher zu kommen. War hoffentlich nicht einfach nur ein Pflichtgefühl, sondern die Freude darauf, Gott zu loben, zu preisen, was Gutes von ihm mitzubekommen. Und ich hoffe auch, dass das, was wir uns heute angucken werden, dass es auch etwas Gutes ist für unser Leben. Wir starten ja mit einer neuen Predigtreihe, die da heißt, Ich einfach und verbesserlich. Ja, der eine oder andere mag den Film gesehen haben, den einen, den nächsten vielleicht auch. Diese Predigtreihe geht die nächsten, also heute und den kompletten Januar, das heißt an 5 Terminen, wollen wir uns ein bisschen mit uns selbst beschäftigen. Ja, und ich lege heute so ein bisschen die Grundlage. Und ich starte mal mit einer kleinen Story, die ich erlebt habe und möchte euch so ein bisschen dahin führen, um was soll es eigentlich in dieser Predigtreihe gehen. Als ich in der 8. Klasse war das glaube ich ungefähr, da haben wir so, kann ich mich noch dran erinnern, haben wir so ein paar Jungs zusammengestanden und irgendwie erzählte einer, ja, aus der Parallelklasse, da wäre ein Junge gewesen, der wäre beim Klauen erwischt worden. Ja, ich weiß nicht, der ist, ich glaube, zu Schlecker oder so gegangen, hat dann Deo und Duschas geklaut, schön eingesackt und da ist er aber erwischt worden. Wir standen zusammen und fanden es ein bisschen lustig, wie man sich bei sowas denn erwischen lassen kann. Und ich merkte irgendwie in mir, irgendwas stachelt mich da an, weil neben der, wir machen uns ein bisschen lustig über den, der ist beim Klauen erwischt worden, kam auch so ein bisschen Anerkennung rüber. Boah, ist der mutig gewesen, der geklauen. Ja, der könnte man ja bei erwischt werden, ist er jetzt ja nun auch, aber der war so mutig, weil wer weiß, was da hätte passieren können. Der war cool. Und ich merkte bei mir, oh, da kam so ein bisschen Anerkennung rüber für diese Person, für diesen Jungen aus der Parallelklasse. Und ich merkte, hey, wenn du das machst, kriegst du Anerkennung, dann kriegst du Respekt, dann bist du jemand. Und das hat bei mir letztlich dazu geführt, diese Suche nach Anerkennung, dass ich kurze Zeit später jeden Tag losgezogen bin und habe die dicksten Sachen in die Taschen gesteckt und bin da fröhlich mit rausmarschiert. Wow, und in der Schule kam man gut an, weil dann konntest du noch Zigaretten verticken für nur 2,50 Mark. Das war cool, da hat man Anerkennung bekommen. Und obwohl ich heute Gotteskind bin, neue Identität bekommen habe, kenne ich dieses Verhaltensmuster, dieses Denk- und Verhaltensmuster immer noch. Keine Sorge, ich gehe nicht zu Aldi und klaue Zigaretten. Da stehe ich drüber, das schaffe ich gerade noch so, da kann ich mich beherrschen. Aber dieses Denk- und Verhaltensmuster, das erlebe ich bei mir immer wieder. Anerkennung. Anerkennung ist ein Punkt. Und auf einmal merkst du, Anerkennung, das ist etwas, danach strebe ich. Da will ich hin, da tue ich etwas für. Und auf einmal tue ich Dinge, die nach außen jetzt nicht böse aussehen, so wie Clown und so. Das weiß jeder, dass das falsch ist. Aber man tut auf einmal Dinge, um Anerkennung zu bekommen, oder ich, das ist so mein Punkt, um Anerkennung zu bekommen, aus einer falschen Motivation heraus und tue auf einmal Dinge, die ich eigentlich nicht tun sollte, obwohl ich schon Gotteskind bin, obwohl ich eigentlich eine neue Identität von Gott geschenkt bekommen habe. Und irgendwie ist es doch so ein Zwiespalt, habe ich gemerkt. Auf der einen Seite bin ich Kind Gottes. Ich weiß, wie ich leben sollte. Ich höre das Sonntag für Sonntag. Ich weiß, wie ich sein sollte, was die Identität in Christus mit mir macht, wie ein Christ leben sollte. Und auf der anderen Seite sehe ich, da ist der Jürgen heute. Und der ist nicht so wie der Jürgen, den Gott sich eigentlich so gedacht hat. Der Jürgen nach Gottes Plan. So ist er nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du diesen Zwiespalt oder diese Kluft auch so ein bisschen in deinem Leben. Vielleicht denkst du oder sagst du Dinge, die eigentlich nicht einem Christen, einem wirklichen Leben mit Jesus entsprechen. Und du merkst diesen Zwiespalt. Vielleicht hast du auch so innere Antreibung, so wie bei mir Anerkennung. Vielleicht hast du andere Antreiber in dir drin und die bewegen dich dazu, etwas zu tun oder bestimmte Dinge vielleicht auch nicht zu tun. Oder vielleicht stehst du in deinem Leben schon seit Jahren immer vor den gleichen Herausforderungen. Vielleicht sind da Menschen in dein Leben und du möchtest sie eigentlich gerne lieben, weil du weißt, Jesus hat gesagt, hey, liebe deinen Nächsten. Und du möchtest das und du versuchst das und strengst dich an, aber es will nicht funktionieren. Und du merkst, hier bin ich und das ist eigentlich das, wie Gott mich haben möchte. Und da ist eine Kluft dazwischen. Und es funktioniert nicht und du strengst dich an, aber es geht irgendwie nicht. Oder du stehst vielleicht seit Jahren, seit Monaten oder Jahrzehnten, was weiß ich, immer wieder vor den gleichen Versuchungen, von den gleichen Dingen, die dich herausfordern, die gleichen schlechten Angewohnheiten und es verändert sich nichts in deinem Leben. Und du schaffst es nicht, diesen Versuchungen zu widerstehen. Jedes Mal fällst du auf die Schnauze. Es passiert nichts, es ändert sich nichts. Du stehst da und du kommst nicht dahin, egal was du tust, egal was du versuchst. Es geht nicht. Und du hast das Gefühl, ich bin nicht vielleicht einfach unverbesserlich. Passiert bei mir nichts. Ich komme nicht von da nach da. Bin ich unverbesserlich? Oder vielleicht sagst du oder bist schon an dem Punkt und sagst, hey, so wie ich bin, mein Charakter, das ist der Status quo, mit dem gebe ich mich jetzt einfach zufrieden. Ich bin so, wie ich bin. Ich habe meine Ecken und Kanten, schwingst ein Stück Selbstgerechtigkeit mit oder Selbstzufriedenheit. Ich bin einfach unverbesserlich, das ist nun mal so. Gott hat mich ja so ausgewählt, das ist schon in Ordnung. Oder du hast gemerkt, hey, ich habe es immer wieder versucht und jetzt resigniere ich, weil ich merke, ich werde kein besserer Christ, ich werde kein besserer Mensch. Egal, wie sehr ich es versuche, ich bin halt unverbesserlich, muss Gott mit klarkommen, müssen die Menschen um mich herum mit klarkommen. Und anscheinend muss ich so den Rest meines irdischen Daseins so bleiben, wie ich bin. Ist nun mal so. Wenn du dich da irgendwo einordnen konntest in diesen ganzen Punkten, dann soll diese Predigtreihe dir so ein bisschen Richtungsweisung geben. So eine kleine Hilfe sein, ein Leben als Überwinder zu führen. Das ist ja so ein biblischer Begriff, ein Überwinder sein. Und soll dir nochmal helfen, gewisse Punkte anzugehen, aber das Ganze zu hinterblicken. Und diese Predigt heute soll dazu dienen, so wie ich die Grundlage zu legen für die nächsten Predigten. Also es geht auch so ein bisschen um Theorie, aber die auch viel mit der Praxis zu tun hat, so soll das sein in der Predigt. Aber das wünsche ich euch, dass das, was wir heute als Grundlage legen, dass ihr das in den nächsten 4 Predigten mit dabei habt, im Hinterkopf habt und das mit bewegt. Und ich hoffe, diese Predigtreihe, wie eigentlich bei jeder Predigtreihe, hoffe ich, dass es dazu beiträgt, dass wir mehr und mehr so einen Jesus-ähnlichen Charakter entwickeln. Ja, an uns arbeiten. Es geht nicht darum, dass wir ein bisschen verbessert werden. Also, dass wir so ein bisschen menschliches Upgrade bekommen, so ein Ding dazu oder so ein bisschen dran rumgefeilt und so ein bisschen besser werden. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, ein siegreiches Leben zu führen. Was steckt eigentlich dahinter? Wie geht das? Wie hat Jesus sich das eigentlich gedacht? Wie hat Gott sich das gedacht? Was sind so seine Prinzipien, sodass wir zur besten Version unserer selbst werden können? Ist doch ein tolles Ziel, oder? Die beste Version meiner selbst werden, finde ich ein gutes Ziel. Da habe ich Lust zu. Okay. Ich würde gerne noch einmal beten, dass Gott uns das aufschließt, was er in seinem Wort offenbart hat. Ihr dürft sitzen bleiben. Oder möchtet ihr aufstehen? Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns Lebensweisung gegeben hast in deinem Wort. Und ich möchte dich echt bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass die Worte, die du dort geschrieben hast, die dein Heiliger Geist dort reingegeben hat durch Menschen, möchte ich bitten, dass du uns das aufschließt, dass wir das verstehen können. Möchte ich bitten, dass es zu uns spricht, in unsere Herzen fällt. Möchte ich bitten für eine Offenheit, dass wir uns nicht gegen Dinge wehren oder dass uns irgendwas aneckt, sondern dass wir das raushören, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Ich möchte bitten, dass du mich gebrauchen kannst, deine Worte weiterzugeben. Amen. Gut, lasst uns mal in die Bibel schauen, was Gott zu diesem Thema sagt, wie der sich das vorgestellt hat. Ob er auch denkt, dass wir einfach unverbesserlich sind oder wie er das Thema bewertet. Wir werden uns ein paar Texte aus einige Texte angucken und ich werde auch ein paar Bilder malen heute. Ich werde mein Bestes geben. Mal gucken, ob ihr es erkennt. Das sind alles Texte von Paulus und ich finde das klasse, weil ich habe mich da so ein bisschen in Paulus verliebt, na, weil er so ein paar Punkte anspricht. Da denke ich, hey, der kennt mein Leben. Oder dem ging es genauso. Wir starten mal mit einem Vers aus Römer 7. Und da schreibt er, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte vom ganzen Herzen tun, was gut ist. Und ich tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Hey, Paulus schreibt genau das, wie es mir so oft geht. Ich weiß ganz genau, was gut ist. Und eigentlich, ich möchte das auch tun, aber ich schaffe es nicht. Und stattdessen tue ich das andere. Auf der einen Seite versuche ich möchte liebevoll mit Menschen umgehen. Und auf der anderen Seite erwische ich mich, wie ich schlecht über Menschen rede. Wie ich nicht liebevoll bin. Wie ich nicht zuvorkommend bin. Ich wüsste eigentlich, wie es richtig ist. Mir spricht Paulus aus dem Herzen. Lesen wir mal weiter in Vers 17. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Ja, Paulus, genau so ist das. Das Gute will ich tun. Ich will doch Gott gefallen. Das ist doch so mein Antrieb. Wenn du sagst, hey, du bist Christ und du möchtest in dem leben, dann ist doch, wir möchten doch Gott gefallen. Wir möchten doch die beste Version unserer selbst werden, so wie Gott uns eigentlich haben möchte. Ich will der Versuchung widerstehen aus tiefstem Herzen. Ich will das nicht immer und immer wieder tun. Ich will nicht immer und immer wieder schlecht über Leute reden. Ich will nicht zornig sein. Ich will nicht aggressiv sein. Ich will auch die doofen Leute lieb haben, weil du das ja sagst, Jesus. Ich möchte das Richtige tun, aber ich schaffe es nicht und statt der guten Dinge tue ich die schlechten. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen, weil Gottes Gesetz gut für uns ist. Doch mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Paulus schreibt also, dass ein anderes Gesetz in ihm ist, etwas, was ihn dazu bringt, Schlechtes zu tun, schlecht zu denken, also zu sündigen. Und obwohl Paulus ja bereits ein wiedergeborener Christ ist, der hatte ja seine Gottesbegegnung. Der war ja ein Jesus-Nachfolger, der hat ja schon neues Leben gehabt, hat doch etwas, die Sünde in ihm, ein anderes Gesetz, schreibt er hier, etwas in ihm hervorgebracht. Das war nicht auf einmal weg. Nur weil er gesagt hat, ich folge Jesus nach, nur weil er Christ geworden ist, war dieses Gesetz, das, was ihn gezwungen hat zu sündigen, nicht auf einmal weg. Er war nicht auf einmal ein Heiliger, also ein Heiliger in Bezug auf nur noch gute Taten getan. Und ich finde das schon interessant. Das heißt ja, wenn ich mich in meiner Vergangenheit dazu entschieden habe, Jesus darum zu bitten, mir meine Schuld zu bezahlen, für meine Vergehen zu bezahlen und Gott mir ein neues Leben geschenkt hat und auch wenn ich mich habe taufen lassen und habe den alten Jürgen beerdigt, symbolisch, ist in mir doch noch ein Gesetz, was mich immer und immer wieder dazu bringt, zu sündigen, Schlechtes zu tun. Ich habe vor kurzem mit ein paar Freunden so ein Rollenspiel gespielt, also so ein Brettspiel war das, und da hat man sich als Helden zusammengetan und musste gegen so böse Kreaturen kämpfen. Also das Kämpfen, das hat man dann mit Würfeln gemacht, also wir haben jetzt keine Schwerter ausgepackt, wir haben uns auch nicht verkleidet, wir haben ganz normal am Tisch gesessen. Cooles Spiel. Werden, glaube ich, noch öfter spielen. Auf jeden Fall, jedes Mal, wenn man gegen diese böse Kreaturen kämpfen musste, also man selber war natürlich, wir waren die Guten, die Helden, ja, wir mussten das Land befreien. Und jedes Mal, wenn man so gegen so Kreaturen gekämpft hat, musste man würfeln und man musste Willensstärke einbringen. Ja, also Willensstärke, das konnte man auch sammeln, das hatte man von Beginn an, so einen Willen, ja, damit man auch gewinnt. Einen Willen reingeben, würfeln. Und vielleicht schafft man es, die böse Kreatur zu besiegen. Und wenn man diese böse Kreatur besiegt hat, dann hat man entweder Gold bekommen oder man hat Willensstärke bekommen. Der Willen wurde größer. Je größerer Wille. Und je mehr Willen du hast, umso größere böse Kreaturen konntest du gewinnen und konntest gegen die ankämpfen und hast sie niedergemacht. Und manchmal, glaube ich, herrscht in unserem Kopf auch so Muster. Wir denken, wenn unsere Willenskraft nur groß genug ist, dann werden wir die Menschen schon lieben. Ich muss sie nur doll genug lieben. Dann werden wir den Versuchungen widerstehen. Ah, mein Wille war nicht groß genug. Ah, ich muss mehr Willen aufbringen. Dann werde ich der Versuchung widerstehen. So oft, also vielleicht bei euch nicht, aber in meinem Denken ist es ganz oft so. Ah, ich muss es einfach nur mehr wollen. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Aber Paulus schreibt in den Versen 17 bis 19, wie sehr er sich abmüht, wie sehr er nicht das Böse tun will, aber sein Wollen scheint nicht auszureichen. Sein Wille ist wohl zu klein, oder? Muss seine Willenskraft einfach nur noch größer werden? Muss er an den kleinen Versuchungen, muss er daran noch wachsen, damit er den großen widerstehen kann? Muss unsere Willenskraft einfach nur größer werden, damit wir unsere Denk- und Verhaltensmuster ändern? Ich glaube, Paulus spricht da genau diese Problematik an und sagt, hey, du kannst es noch so sehr wollen, du kannst noch so einen großen Willen aufbringen, die Sünde irgendwo in der Hintertür zu lassen oder beiseite zu räumen, du wirst es nicht schaffen, dein Wille ist nicht groß genug. Niemals. Vielleicht mal. Vielleicht schaffst du es mal. Aber nicht grundsätzlich. Du wirst es nicht schaffen. Meine Suche nach Anerkennung, der Suche danach, der kann ich tausendmal sagen, hey, stell dich mal hinten an. Ich kann es noch so sehr wollen, ich kann mir tausendmal sagen, nein, such nicht die Anerkennung, such nicht die Anerkennung, such nicht die Anerkennung. Ich kann mir das auch unter das Kopfkissen legen und mir in der Nacht anhören und Vokabeln lernen und sagen, nein, such nicht nach Anerkennung. Aber es wird das nicht verändern. Ich kann tausendmal sagen, ich will nicht stolz sein, ich will nicht stolz sein, ich will nicht stolz sein. Und ich kann auch jemandem, der stolz ist, kann ich sagen, hey, lern mal Demut. Das funktioniert nicht. Der Wille reicht nicht aus. Die meisten von uns, gehe ich mal von aus, haben gelernt, dass wir da stehen. Gott steht da und zwischen uns ist eine Kluft. Und diese Kluft können wir nicht überwinden. Und damit diese Kluft überwunden werden konnte, ist Jesus auf diese Welt gekommen, ist für uns gestorben und aus Gnade, zu der wir nichts beitragen können, keine guten Werke, nichts unser Wille, nichts unser eigenes Bemühen, kann dazu beitragen, sondern allein Gnade ist etwas, was uns mit Gott in Verbindung bringt. Wir können nichts dazu tun, nichts. Das Einzige, was unser Job ist, das anzunehmen. Mehr nicht. Durch Gottes Gnade haben wir Erlösung und die Kluft wird überwunden. Das haben, ich würde jetzt mal tippen, 99,9% verstanden, wissen das. Aber mit unserer Bekehrung passiert auf einmal Folgendes. Ich habe mein Ich jetzt. Und ich habe mein Ich nach Gottes Plan. Und anscheinend ist da schon wieder eine Kluft. So wie ich jetzt bin und so wie Gott mich eigentlich haben möchte. Und wir versuchen irgendwie durch unseren Einfallsreichtum und durch unseren Willen diese Kluft zu überbrücken. Durch die eigenen Anstrengungen, das Ich nach Gottes Plan zu werden. Und wir kommen dabei in so einen Kreislauf hinein. Wir sehen, wie wir eigentlich sein sollten. Wir hören das in der Predigt, wir lesen das irgendwo in der Bibelstelle oder uns erzählt das jemand, wie man denn sein sollte. Und wir unternehmen Anstrengungen. Wir versuchen, so zu werden. Mehr Willen aufzubringen. Unternehmen geistliche Anstrengungen vielleicht. Sehen, oh, der steht um 3 Uhr früh auf und betet dann 5 Stunden. Und der ist total geistig und gut unterwegs und deswegen muss ich das jetzt auch so machen. Und du stehst auf morgens und bist aber voll der Muffel und niemand will in deiner Gegenwart sein, nicht mal Jesus. Und nein, das stimmt nicht. Der möchte immer bei dir sein, egal wie du drauf bist. Aber du versuchst durch irgendwelche Übungen irgendwie so zu werden. Jeden Tag 24 Stunden Lobpreis hören, jeden Tag 2 Predigten hören, härter zu arbeiten, mehr zu wollen und versuchst, diese Kluft zu überbrücken und strengst dich an und strengst dich an, aber irgendwann kommst du an einen Punkt, der nennt sich Erschöpfung. Nicht unbedingt körperlich, aber du merkst, es reicht nicht. Und diese Erschöpfung führt dazu, dass du irgendwann aufgibst und sagst, na, funktioniert nicht, egal, ich pack's beiseite. Und irgendwann sitzt du sonntags in der Kirche, hörst wieder eine Predigt und man macht so Bock, dein schlechtes Gewissen. Hey, du müsstest doch eigentlich so sein. Und es führt wieder dazu, du unternimmst wieder größere Anstrengungen. Du versuchst wieder mehr und denkst, oh, vielleicht ist es dann nicht in dieser Gemeinde, aber in einer anderen Gemeinde. Und vielleicht da werde ich dann so geformt, da werde ich dann so werden. Oder ich muss auf die oder die Konferenz. Und dann, wenn ich das habe, dann. Und du versuchst es immer wieder aus dir selbst heraus und du steckst in so einem Kreislauf drin aus mehr Anstrengung, Erschöpfung, Aufgeben, schlechtes Gewissen und wieder mehr Anstrengung. Und du kommst da nicht raus. Paulus schreibt in Römer 7, Vers 17, aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich kann mir selbst nicht helfen. Egal was du tust, du wirst dir selber nicht helfen können. Ich kann mich noch so sehr anstrengen, ich kann noch so viele Willenspunkte haben, ich werde diese Kluft, die dort ist, nicht selber überwinden. Und unser Problem ist, glaube ich, wir glauben, es sei unsere Aufgabe, diese Kluft aus eigenen Anstrengungen zu überwinden. Aus eigenem Willen heraus. Aber Selbstverbesserung ist genauso wenig Gottes Plan wie Selbsterlösung. Diese Kluft kann nur durch Gnade überwunden werden. Genauso wie die andere. Nicht ich selber, allein durch Gnade. Gottes Plan beinhaltet nicht nur, dass wir aus Gnade errettet werden, sondern dass wir aus Gnade leben. Und aus Gnade leben bedeutet, den Geist Gottes durch sich komplett hindurchfließen zu lassen. Und auf die Frage, die Paulus dort stellt, was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Seine rhetorische Frage, sagt er. Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Halleluja. Da, auch diese Kluft hat Jesus für uns überwunden. Und wenn du jemand bist, der gerne ein Kapitel liest in der Bibel und dann die Bibel wieder zuschlägst, dann hättest du ja zugeschlagen. Und da hättest du schon eine richtig coole Botschaft. Jesus hat das für mich getan. Amen. Peng, fertig, aus. Ich brauche nichts mehr machen. Tolle Botschaft, super. Aber Paulus hat das ja nicht so geschrieben. Kapitel 7, Kapitel 8. Und der hat ja einen Brief geschrieben. Und ich habe gedacht, ich möchte wissen, wie macht Jesus das denn? Also meine Sündenvergebung, da ist er auf die Welt gekommen, ist für mich gestorben am Kreuz. Ich kann ihm das geben. Aber wie macht er denn das? Mein Ich jetzt und das Ich nach Gottes Plan. Wie funktioniert denn das? Und deswegen habe ich mal weitergelesen in Römer 8. Wie werde ich denn zu dem Ich nach Gottes Plan? Ich habe einen Vers übersprungen für euch. Römer 8, Vers 2. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Okay, das Gesetz der Sünde wirkt noch in uns, aber durch unsere Wiedergeburt sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern in ein anderes Gesetz, nämlich das Gesetz des Geistes, hat uns davon freigemacht. Verstanden, ne? Weil es eh bloß Theorie. Komm, lies mal weiter. Ich finde es interessant, wenn man statt Gesetz mal Gesetzmäßigkeit dort einsetzt, in diesen Text. Eine Gesetzmäßigkeit kennen wir, ne? Also an Gesetz denken wir nämlich ganz leicht, also so ein Buch und da ist was reingeschrieben und so ist das. Bei Gesetzmäßigkeit wird etwas anderes deutlich, was ich richtig gut finde. Eine Gesetzmäßigkeit, die wir alle kennen, das Gesetz der Schwerkraft. Glücklicherweise haben wir das auf dieser Erde, ansonsten würden wir alle durch die Gegend schweben. Wäre auch lustig. Ich habe was, ich lasse es los und es fällt runter. Das Gesetz der Schwerkraft, das wirkt hier auf der Erde. Und genauso wirkt die Gesetzmäßigkeit der Sünde immer noch in unserem Leben. Diese Gesetzmäßigkeit ist da und sie ist durch unsere Bekehrung nicht einfach weg. Die bleibt da. Diese Gesetzmäßigkeit besteht. Die ist weiterhin in deinem Leben. Es zieht dich nach unten. Und du kannst dich noch so sehr anstrengen, du kannst noch mehr Willen aufbringen. Die Gesetzmäßigkeit wird dich nach unten ziehen. Und das Gesetz der Schwerkraft, das kann nicht aufgehoben werden. Aber das Gesetz der Schwerkraft kann überwunden werden. Jeder von euch, der schon mal in einem Flugzeug gesessen hat, jeder von euch, der schon mal am Flughafen geguckt hat, wie so ein dicker Jumbojet abhebt und in die Lüfte geht, weiß, aha, also irgendwie muss das Gesetz der Schwerkraft überwunden werden können. Da kommt nämlich eine andere Gesetzmäßigkeit ins Spiel, ohne dass ich das jetzt erklären könnte, aber die Gesetzmäßigkeit der Aerodynamik bewirkt, dass dieses Flugzeug in die Lüfte gehen kann und das Gesetz der Schwerkraft ausgehebelt wird oder überwunden wird. Und das Einzige, was du tun musst, du musst dieses Gesetz nicht mehr erklären können, du musst sie einfach nur sagen, okay, ich vertraue da irgendwie drauf, das machst du, indem du in das Flugzeug einsteigst, dann gehen die Turbinen an und dann geht's in die Luft. Und schwupp, das Gesetz der Schwerkraft hast du damit überwunden. Die eine Gesetzmäßigkeit wird auf einmal durch eine andere Gesetzmäßigkeit nicht außer Kraft gesetzt, aber überwunden. Sie wirkt dagegen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, oh, in der Kabine ist es so eng, ich will hier raus, ich brauche mehr Platz, ich mache die Tür auf. Und dann wirst du ganz schnell merken, dass die andere Gesetzmäßigkeit immer noch wirkt. Das heißt, wir müssen so eine völlige Abhängigkeit letztlich entwickeln oder haben und auf dieses Flugzeug zu vertrauen, damit dieses Gesetz oder diese Gesetzmäßigkeit auch weiter wirkt. Und das Gleiche gilt für das Gesetz der Sünde und für das Gesetz des Geistes. Das Gesetz des Geistes ist das, ich nenne es mal, Gegengesetz zum Gesetz der Sünde, damit du nicht runterfällst, sondern damit du abheben kannst und ein siegreiches Leben führen kannst. Das heißt, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, ist auf einmal in unserem Leben etwas passiert, was wir vorher nicht kannten. Es ist eine neue Gesetzmäßigkeit in unser Leben gekommen. Etwas, was vorher nicht da war. Und diese beiden Gesetzmäßigkeiten wirken gegeneinander. In einem anderen Brief schreibt Paulus an die Galater, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Also das Gesetz des Geistes kommt dann in Kraft, wenn wir uns auf den Geist einlassen. Wenn wir uns von Gottes Geist führen lassen, dann wird die Gesetzmäßigkeit der Sünde überwunden. Nicht durch deinen Willen. Nicht dadurch, dass du dich so sehr anstrengst, sondern dadurch, dass du dich vom Heiligen Geist leiten lässt. Dann hebt das Flugzeug ab. Dann entwickelt sich dein Charakter. Dann wirst du Versuchungen widerstehen. Dann wirst du Versuchungen, übrigens steht in der Bibel nirgends, dass wir Versuchungen widerstehen werden, sondern wir werden sie überwinden. Ja? Das Gesetz der Schwerkraft bleibt bestehen, aber du kannst sie überwinden. Und wenn es also darum geht, Veränderungen in meinem oder in deinem Leben zu erfahren, zur besten Version deiner selbst zu werden, zum Ich nach Gottes Plan, dann führt der Weg nicht über den eigenen Willen und bitte, bitte in den nächsten 4 Wochen das bitte im Hinterkopf halten. Nicht aus eigenem Willen heraus versuchen, irgendetwas zu verändern. Es führt auch nicht über Anstrengungen, die wir unternehmen, sondern über die Verbindung mit dem Geist Gottes. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel liegt nicht im Neinsagen, nicht in der eigenen Willenskraft, ich wiederhole mich, ich weiß, aber mir ist es so wichtig, sondern allein in der Verbindung zum Geist Gottes. Und die Stelle aus Epheser, die wir dort gelesen haben, da schreibt Paulus dann ja weiter über die Dinge, die folgen, wenn man seinem natürlichen Menschen folgt. Ja, die schlechten Dinge, die dann folgen. Wenn ich meiner menschlichen Natur folge, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Neid und so weiter. Und danach schreibt dann über die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Treue und so weiter. Die werden wachsen, wenn wir in der Verbindung zum Heiligen Geist leben. Die Frucht, was ja die sichtbare Version des Ichs nach Gottes Plan darstellt, bringen nicht wir aus unserer Anstrengung hervor, sondern sie wächst, weil wir in der Verbindung zu Gott leben. Jesus sagt in Johannes, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Und getrennt von ihm können wir nichts tun. Und ich finde dieses Bild, und jetzt kommen meine großen grafischen Künste, so gut und so einleuchtend. Ich weiß nicht, welche Vorstellung ihr vom Weinstock und Reben und so weiter habt. Oh, Hilfe. Das da ist der Weinstock, sozusagen der Baumstamm. Die Reben sind nicht die Dinger, die wir im Supermarkt kaufen und aufnehmen, sondern die Reben, das sind sozusagen die Äste. Wir sind die Äste. Und jetzt die wahnsinnig tolle Frucht. Meine Frau hat mir gestern gesagt, das sollte so ein Dreieck ergeben. Du wirst von diesem Ich hier, von meinem Ich jetzt, zu dem Ich nach Gottes Plan kommen und diese Früchte bringen und einen Charakter entfalten, nicht weil du sagst, ich züchte kleine Trauben. Ich verändere die, die sollen kernlos sein. Nein, da steht, wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht. Unser Job ist es nicht, die Frucht zu bringen. Unser Job ist es, in Gott zu bleiben, in Jesus zu bleiben. Das da ist unser Job, hier dran zu sein. Kann man das sehen von hinten? Das ist unser Job. Diese Verbindung darf nicht abreißen. Diese Verbindung sollen wir nähren. Diese Verbindung, darauf sollen wir uns fokussieren. Wir sollen uns nicht hierauf fokussieren. Wir sollen uns nicht darauf fokussieren, dass da keine Äpfel oder Birnen wachsen oder dass da Trauben wachsen oder dass wir das beschneiden oder sonst irgendwas. Das ist alles nicht unser Job. Unser Job ist es, allein an Gott dran zu bleiben. Im Geist zu leben. Das ist unser Job. Und ich möchte schließen mit einer alten Indianergeschichte, wo ich gar nicht weiß, wie alt die ist. Vielleicht ist sie auch gar nicht alt. Aber die das Ganze, finde ich, nochmal so schön zusammenfassend, nochmal deutlich macht, um was es denn geht. Ein alter Indianer sitzt am Lagerfeuer und erzählt seinem Enkelsohn von einem Kampf, der in jedem Menschen tobt. Er sagte, mein Sohn, der Kampf wird von zwei Wölfen ausgefochten, die in jedem von uns wohnen. Einer ist böse. Er ist der Zorn, der Neid, die Eifersucht, die Sorgen, der Schmerz, die Gier, die Arroganz, das Selbstmitleid, die Schuld, die Vorurteile, die Minderwertigkeitsgefühle, die Lügen, der falsche Stolz und das Ego. Der andere ist gut. Er ist die Freude, der Friede, die Liebe, die Hoffnung, die Heiterkeit, die Demut, die Güte, das Wohlwollen, die Zuneigung, die Großzügigkeit, die Aufrichtigkeit, das Mitgefühl und der Glaube. Und der Enkel dachte einige Zeit über die Worte seines Großvaters nach und fragte dann, welcher der beiden Wölfe gewinnt? Und der alte Indianer antwortete, der, den du fütterst. Und ich möchte dir heute eine einzige Frage mitgeben, die du über die Woche bewegen kannst, wo du darüber nachdenken kannst. Fütterst du noch den alten Menschen oder nährst du schon den neuen?